HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und einer Karfreitagsausgabe von Himmel und Erde. Das ist ja heute ein ernster Tag, Höhepunkt der Fastenzeit und Gedenktag des Opfertodes von Jesus von Nazareth. Das Opfer hat ja einen ernsten Beigeschmack, obwohl man Opfer auch freudig geben kann für andere, wenn man sich für sie einsetzt oder wenn man jetzt zum Beispiel auf Kontakte verzichtet, damit nicht noch mehr alte und gefährdete Menschen ihrerseits zu Opfern werden, Opfern des Virus. Und in der Geschichte der Menschheit ist das Opfer auch seit Jahrtausenden in der Religion ganz wichtig. Das Opfer festigt die Beziehung zwischen Menschen und Göttern. Das ist für uns Anlass, mal diesem Stichwort ein bisschen nachzugehen, heute in dieser Feiertags-Sonderausgabe von Himmel und Erde. Das Opfer, Opfer sein, Opfer bringen, archaisch und aktuell betrachtet. Wir müssen alle Opfer bringen zurzeit. Wir müssen verzichten auf vieles, was uns lieb ist. Dass man Opfer bringen kann, damit andere profitieren, das ist ja im Zusammenleben von Menschen auch etwas ganz Normales. Aber das Opfer bringen ist auch seit Jahrtausenden ein Mittel, mit dem Menschen in Beziehung zu den Göttern treten. Und das tun sie, indem sie ihnen opfern. Michael von Brück ist Religionswissenschaftler und mein Gesprächspartner dazu. Herr von Brück, Opfer gibt es, solange es Menschen gibt. Was passiert eigentlich beim Opfern, im Opfer?
Ja, man muss sehr weit zurückgehen in eine Vorstellungswelt, die uns halt ziemlich fremd ist. Und zwar kann man beobachten, dass zwischen Jägerkulturen und Ackerbaukulturen ein Unterschied besteht im Opfer. Wir können das gut sehen an den Ritualen und den Opfergesängen, die ja auch überliefert sind. Und zwar kann man sagen, bei den Jägerkulturen, die also einzelne Tiere jagen, ist das Opfer, meistens auch das Opfer des Tieres, das man vor allem bejagt, das also das Grundnahrungsmittel ist, zum Beispiel bei den amerikanischen Indianern der Büffel, dass dieses Tier individuell geopfert wird als Geschenk und als Respekt. Das Opfer ist also auch eine Haltung des Respektes gegenüber, man möchte fast sagen, dem Clan der Tiere, mit der Absicht, dass man eine Kompensation bringen will. Denn man hat ja individuelle Tiere geopfert. Man opfert also eines dieser Tiere, die als göttlich verehrt werden, und stärkt damit die Gottheit oder stellt den Austausch, eben auch die Kompensation wieder her. Bei Ackerbaukulturen ist das etwas anders. Wir können das also sehr schön sehen, zum Beispiel im alten Ägypten oder auch im alten Griechenland. Da opfert sich die Gottheit selbst, also Ägypten, Osiris, und in Griechenland Persephone, also durch Demeter, geopfert. Die Gottheit selbst opfert sich, wird in die Erde gelegt als Samenkorn, um, wie es dann auch in der Bibel heißt, vielfältig Frucht zu bringen. Also die Gottheit gibt sich, der Mensch nimmt das auf, gibt in Respekt im Ritual etwas zurück und hat dadurch Anteil an der Gesamtheit des Lebens. Also wenn ich es mal ganz kurz in einem Satz zusammenfasse, der Mensch steht der Naturwelt, die selbst göttlich ist, den Gaben der Natur, nicht äußerlich gegenüber, sondern er ist Teil davon und das Opfer ist Teil der Rückgabe, also des Rhythmus des Lebens, des Gebens und Nehmens.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja im Grunde ein Zirkel des Gebens und Nehmens, also ein Eingebundensein in die Natur, aber damit auch gleichzeitig ein Eingebundensein in den göttlichen Kreislauf.
Ja, das kann man eben für diese frühen Kulturen, wie wir es zum Beispiel auch an ganz alten Texten des Alten Testaments noch sehen können, gar nicht unterscheiden. Die Natur ist das Göttliche und das Göttliche ist die Natur. Mhm. Oder die göttlichen Energien sind in der Natur. Nicht? Das fängt eigentlich erst an dann mit den Propheten, dass Gott und Natur entgegengesetzt werden. Mhm. Aber all das, was ich eben gesagt habe, findet man als Hintergrund, als geistigen Hintergrund und rituellen Hintergrund, natürlich auch für das Neue Testament. Und so wie Jesu Opfer verstanden wird, ist es ja ein kosmisches Opfer, was also tatsächlich das Leben erneuert. Nicht auch sterbende und wieder auferstehende Götter sind ja nichts Besonderes. Das kommt häufig vor.
Es heißt ja traditionell von Brück, Jesus hat sich geopfert als Lösegeld für unsere Sünden. Aber wenn man das mal so einbindet in das, was Sie eben gesagt haben, welche Art von Opfer stellt denn Jesus dar?
Ja, diese paulinische Formulierung des Lösegeldes, Lytron, steht da übrigens im Griechischen, das ist natürlich schon eine gewisse Verrechtlichung der Situation. Das hängt auch mit dem Königskult zusammen und so weiter. Aber wir haben ja zum Beispiel im Johannesevangelium den Hinweis darauf, das ich schon kurz zitierte, wo Jesus in den Mund gelegt wird, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde gelegt wird und erstirbt, so wird es keine Frucht bringen. Das ist ein direktes Zitat aus dem Demeterkult, also aus den eleusinischen Mysterien in Griechenland. Gott opfert sich selbst, damit das Leben weitergeht. Nicht, das ist sowohl ein Naturgeschehen, die Jahreszeiten, die neue Ernte, die Aussaat, der Winter und so weiter. Und es ist ein Geschehen in der menschlichen Gesellschaft und eben auch ein Geschehen der Herrschaft, nicht wahr? Der König opfert sich, auch das ist ein altes, antikes Ritual, damit das Leben in der Gesellschaft weitergeht. Mhm.
Es gibt ja ein historisches Missverständnis oder zumindest einen Gedanken, der in eine ganz andere Richtung führt, dass man eben im Grunde sagt, der Sohn Gottes opfert sich, damit der Vater Gott besänftigt wird. Gott will sozusagen Blut sehen, um friedlich zu bleiben gegenüber den Menschen.
Ja, das ist natürlich, ich sage das schon, auf der einen Seite was ganz Archaisches. Wir haben also diese Vorstellung, dass Gott sich selbst mit sich selbst versöhnen muss. Und das kann dann eben in polytheistischen Gesellschaften als verschiedene Götter auftauchen. Auch das schwingt im Neuen Testament noch mit. Aber es ist dann eben auch diese Verrechtlichung, nicht? Dass also das Gottesverhältnis, das Menschenverhältnis verrechtlich wird. Das haben wir im Alten Orient und dann ganz besonders natürlich in der römischen Antike, also als dann das Christentum ins Lateinische übersetzt wurde, dass es sozusagen ein Rechtsakt ist. Aber ursprünglich ist der Naturakt des Gebens und Nehmens, der Weitergabe des Lebens, die nur möglich ist, das wissen wir alle, dadurch, dass Leben eben auch stirbt. Nur durch Sterben kann etwas Neues geschehen. Das, dieser Naturrhythmus steckt dem Opfergedanken drin.
Wenn Jesus jetzt diese Art von Opfer ist, wo sich Gott sozusagen selbst gibt, wie ein Samenkorn, damit etwas weitergehen kann, wie kann ich das denn verstehen? Was kommt denn da heraus sozusagen für mich als gläubigen Menschen, der diesem Geschehen jetzt gegenübersteht? Was habe ich davon?
Goethe nimmt das sehr schön auf in seinem westöstlichen Divan, wenn er sagt, und solange du das nicht hast, dieses stirb und werde, bist du nur ein trüber Gast und so weiter, nicht? Also das Sterben und Werden, das ist ein, ja, dem ganzen Kosmos eingelegtes Gesetz, und dies zu akzeptieren und damit zu gehen, ist die Voraussetzung dafür, dass das Leben kreativ in die Zukunft gewandt und auf Neues gerichtet sein kann. Nicht wahr? Wir tendieren dazu, festzuhalten. Jesus hält nicht fest, er gibt sich, ja, in manchen Evangelien, die jetzt nicht im Neue Testament gekommen sind, sogar mit einem Tanz und mit Singen mit den Jüngern, er gibt sich, damit er in neuer Weise präsent sein kann. Nicht? Wenn Jesus nicht dort an diesem Ort gestorben wäre, dann könnte er nicht universal in der ganzen Welt, in jedem Herzen, in jedem Menschen präsent sein. Das ist vielleicht die Botschaft.
Wenn man auf die Geschichte dieses Opfers Jesu schaut und das, was Menschen damit gemacht haben, dann stellt man ja fest, dass diese Opferfigur eine ganz starke Identifikation ermöglicht mit Menschen, die eben selber Opfer sind. Was halten Sie von dieser Funktion, der Identifikation, die sich da anbietet?
Das ist natürlich eine psychologische Wirkung eines mythologischen Zusammenhangs, der sehr wichtig ist und auch wiederum keineswegs nur jetzt in der christlichen Tradition vorkommt. Nicht wahr? Die Gottheit, die sich opfert, ist Vorbild, ist etwas Pädagogisches. Und wenn der einzelne Mensch sich opfert, also am sinnfälligsten ist das ja, wenn man so will, im Opfer der Mutter für das Kind. Das ganze Leben dreht sich nur noch um das Kind und die individuellen Bedürfnisse der Mutter sind erstmal zurückgestellt. Also dieses völlig sich hineingeben ins neue Leben, in die nächste Generation oder in die nächste Epoche der Evolution, wenn man so sagen will, das ist vielleicht das, was das Opfer psychologisch bedeutet. Und die Identifikation bedeutet dann, ich stelle mich in den großen Zusammenhang der Natur und des kreativen Spiels der Schöpfung.
Der Münchner Religionswissenschaftler Michael von Brück über das Opfern und das Opfer als religiösen Grundakt. HR Info am Karfreitag. Der Karfreitag, das ist der Tag, wo Christen eines Menschen gedenken, der zum Opfer wurde, der, obwohl er gerecht war und nichts Böses tat, dann doch in die politischen und religiösen Konflikte seiner Zeit hineingerät und ermordet wurde. Ein unschuldiges Opfer. Genau so unschuldig, aber aus heiterem Himmel und ohne Vorwarnung und von daher auch ganz besonders tragisch sind vor einigen Wochen in Hanau Menschen zum Opfer geworden, als ein Mann mit rassistischen Ansichten 9 Mitbürger mit Migrationshintergrund ermordete. Nicht nur die Toten sind dabei zu Opfern geworden, sondern auch ihre Freunde, Verwandte, Angehörige.
Die Opfer waren keine Fremden, geschrieben in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund, darunter eine brennende Kerze. Solche Plakate stehen und hängen seit gut 1,5 Monaten in ganz Hanau. Es ist wohl die zentrale Botschaft, die die Stadt Hanau nach dem Anschlag vermittelt hat. Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski sagte diese viel zitierten Worte. Wenige Stunden nach dem Anschlag auf einer Pressekonferenz vor Journalisten aus aller Welt.
Um es ganz klar zu sagen, diejenigen, die hier in Hanau ermordet wurden, waren keine Fremden. Es waren Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Für diese Aussage hat Kaminski seitdem viel Lob und Zuspruch bekommen. Heute sagt der SPD-Politiker, ihm sei schon am Morgen nach dem Anschlag klar gewesen, Priorität haben die Angehörigen der Opfer. Deshalb habe er sich gefragt,
was ist vielleicht an anderen traurigen Stellen nicht so gut gelaufen? Und für mich war schon identifizierbar, dass der Umgang mit den Angehörigen nicht immer so war, das sollte unbedingt verhindert werden.
Die Stadt hat wenige Stunden nach dem Anschlag Opferbeauftragte eingesetzt. Sie kümmern sich seitdem um die Angehörigen. In Hanau rückte nicht, wie sonst häufig, der Täter in den Vordergrund, sondern die Opfer und ihre Angehörigen. So kamen mehrfach mehrere tausend Menschen zusammen zu Mahnwachen, Trauermärschen oder Gedenkfeiern. Die Menschen haben gezeigt, Hanau steht zusammen. Freunde und Angehörige der Opfer haben erklärt, das freue sie und tue ihnen gut, sie seien dankbar. Das hat bei der zentralen Gedenkfeier zum Beispiel auch Saida Hashemi gesagt, die Schwester von einem der Opfer, Said Nessa Hashemi.
Zunächst einmal möchte ich mich bei der Stadt Hanau und ihren wundervollen Mitbürgerinnen und Bürgern bedanken, die uns Opferfamilien in den letzten Tagen tatkräftig zur Seite gestanden und uns das Gefühl gegeben haben, nicht alleine zu sein. Sie haben Zusammenhalt gezeigt.
Und dieser Zusammenhalt ist weiterhin spürbar. Noch immer kommen Menschen an die beiden Tatorte, legen und stellen dort Bilder, Kerzen und Blumen nieder. In der Innenstadt soll außerdem eine zentrale Gedenkstätte entstehen, in der Hoffnung, die Opfer des Anschlags vom 19. Februar nie zu vergessen.
Heiko Schneider war das über den Umgang der Stadt Hanau mit den Opfern der rassistischen Mordserie. Es sind Ausnahmezeiten, Corona verändert zurzeit ja alles, der Alltag ist aus den Angeln gehoben. Täglich werden uns die neuesten Opferzahlen präsentiert, hierzulande und weltweit. Und in der Politik ist viel von den Opfern die Rede, die wir jetzt bringen müssen, um Opfer zu verhindern. Das Opfer ist deshalb heute Thema bei HR Info Himmel und Erde an diesem Karfreitag. Und dazu spreche ich jetzt mit Ilona Bürgel. Sie ist Psychologin und dazu meine Gesprächspartnerin. Frau Bürgel, was ist so Ihr Eindruck? Wie leicht und schwer fällt es den Menschen zurzeit, Opfer zu bringen?
Ich glaube, wir müssen unterscheiden, welche Opfer zu bringen sind. Und wenn ich so manchmal höre, dass Menschen sich darüber beklagen, dass irgendein Regal leer ist, dann denke ich, das gilt es doch irgendwie zu relativieren, denn es kommt nach wie vor warmes Wasser aus der Wand und die Heizungen gehen und wir können sogar unsere Lieblingsbäcker aufsuchen. Also ich glaube, es ist eine sehr relative Beurteilung für den Einzelnen, was ist mir wie wichtig und wo habe ich das Gefühl, dass ich ein Opfer bringe.
In diesen Zeiten sind wir eben aufgefordert, ganz konkret Opfer zu bringen. Das heißt ja für uns alle im Alltag keine Freunde treffen, das soziale Leben ist eingeschränkt. Wir verzichten auch auf Urlaub. Tut uns das irgendwie auch gut? Was ist Ihr Eindruck?
Ich bin mir ganz sicher, dass das auch wieder eine gute Seite haben wird. Wie unsere Omas schon gesagt haben, jede Medaille hat zwei Seiten. Natürlich ist das am Anfang eine Einschränkung, zu sagen, ich kann nicht mehr meine ganz normalen Routinen haben, die uns ja auch Halt und Sicherheit im Alltag geben. Auf der anderen Seite ist es die Chance, auch mal zu überlegen, wie habe ich denn bisher gelebt? Und ich glaube, die meisten von uns hatten das Gefühl, wir leben nicht richtig. Wir sind in einer Welt unterwegs, wo wir viel zu schnell, viel zu hektisch, viel zu oberflächlich unterwegs waren, sodass dieser erzwungene Halt tatsächlich jetzt auch Raum gibt, um zu reflektieren, was tut mir eigentlich gut, was tut meiner Familie, meinem Team gut und was davon können wir vielleicht ein bisschen im Alltag dann auch verändern, wenn die Normalität wieder eintritt.
Dieses Opfer oder die Seeopfer, muss man ja sagen, die werden ja im Moment von der Politik vorgegeben. Die sind im Grunde jetzt unfreiwillig, auch wenn wir es natürlich einsehen, dass es nötig ist. Aber wann tut es auch mal gut, uns auch mal gut Opfer zu bringen, etwas zu opfern, unabhängig von einem äußeren Zwang?
Nun, wir beenden ja auch gerade die Fastenzeit und das ist ja auch so ein schönes Beispiel, wo sehr viele Menschen sehr freiwillig Opfer gebracht haben, wo man eben klassischerweise etwas für seinen Körper tut, indem man eben auf bestimmte Lebensmittel verzichtet oder eben auch mal auf Alkohol verzichtet. Das ist ja alles sehr freiwillig und ich glaube, viele haben da ja auch schon die Idee gehabt, auch mal so ein mentales Fasten anzufangen, also eben sich mal nicht zu ärgern, sich mal nicht aufzuregen. Das sind ja alles Sachen, wo wir jeden Tag auch sagen können, was möchte ich mal anders machen? Und manchmal tut es eben auch weh, ja, weil man eben so gewöhnt ist, bestimmte Dinge im Alltag so nicht anders zu machen, dass man dann glaubt, man bringt ein Opfer, wenn mal irgendetwas nicht so ist wie immer.
Man sieht ja im Moment relativ viele Leute, die auch sich stark einsetzen müssen, die sehr gefordert sind, also gerade in den Krankenhäusern. Da ist ja im Moment mancherorts schon auch Ausnahmezustand, dass man einfach denkt, jetzt müssen wir besonders aufpassen. Das sind Opfer, wo man sagt, ja toll irgendwie, das ist auch sicherlich bewundernswert, das zu sehen. Aber es gibt dieses andere Wort, dass man sich aufopfert für seine Arbeit, für andere Menschen. Wo ist da die Grenze? Wann wird es irgendwie auch schwierig?
Wichtig ist, dass wir selbst die Kontrolle behalten. Und bei dem klassischen Opferbegriff spricht man auch von gelernter Hilflosigkeit. Also zum Beispiel, dass ich denke, ich habe keinen Einfluss. Ich bin ja meinem Chef, meinen Nachbarn hilflos ausgeliefert. Wie laut die Musik hören, was der von mir will, das kann ich alles nicht steuern. Oder wo ich mich anstrenge, das bringt ja sowieso nichts, wenn ich abnehmen will oder was auch immer. Und das ist häufig etwas, was wir gelernt haben, weil wir als Kind erfahren haben, dass wir eben, egal was wir machen, nicht gemocht werden oder nichts verändern können. Und häufig nehmen wir solche Muster mit ins Erwachsenenalter. Wir können die aber erfreulicherweise jederzeit ändern, vor allem dann, wenn wir es merken. Und das ist immer der erste Schritt, zu beobachten, was habe ich so für Muster auf die Welt, auf das Leben zu reagieren.
Wir haben auch schon über das Opferbringen gesprochen in unserer kleinen Gesprächsrunde. Das kann auch befriedigend sein. Opfer sein und Opfer werden dagegen ist ein schweres Schicksal, aber manche Menschen sehen sich unabhängig davon auch immer so als Opfer der Umstände. Immer geht es den anderen besser und sie können nichts tun, fühlen sich ohnmächtig oder hilflos. Ilona Bürgel, Psychologin in Dresden, meine Gesprächspartnerin dazu. Das ist ja nun wirklich kein schönes Gefühl. Warum wählen Menschen so eine Opferrolle?
Nun, die Wahl treffen wir ja nicht als erstes bewusst, sondern das ist etwas, was im Laufe unseres Lebens angelegt wird. Als Kind übernehmen wir zum Beispiel sehr viele Verhaltensmuster von unserer Umgebung, von den Bezugspersonen. Wir sprechen da auch von Modelllernen. Also wenn unsere Eltern oder ein Elternteil oder Großeltern, je nachdem, wo wir groß werden, so eine Haltung zum Leben hat, ich kann eh nichts ändern, alles ist schwierig, alles ist schlecht, dann kopieren wir das als Kinder und merken das gar nicht, weil wir dort nicht überprüfen, ist das eine gute oder schlechte Haltung. Und als Erwachsene sind wir dann einfach ganz genauso bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen, das passt eigentlich gar nicht. Ich möchte auch ein glücklicher Mensch sein und mein Leben auch anders gestalten.
Aber wenn man sehr lange in so einer Opferrolle bleibt oder so, dann muss man doch irgendeinen Nutzen aus dieser Tatsache ziehen. Welchen Nutzen kann man aus einer Opferrolle ziehen?
Nun, es ist ja auch eine Frage der Reflexion. Häufig ist es ja so, dass ich mich dadurch einfach nur zurückhalte, nicht so aktiv das Leben genieße und gar nicht darüber reflektiere, wie es anders sein könnte. Denn häufig entsteht ja Unzufriedenheit oder die Wahrnehmung, dass etwas nicht stimmt aus einem Vergleich. Also wenn ich sage, meine Nachbarn sind ja viel glücklicher als ich, wie kommt denn das? Dann würde so ein Wahrnehmungs- oder ein Reflexionsprozess in Gang kommen, aber der kommt ja nicht immer in Gang. Außerdem ist es natürlich auch so, dass gerade man bei Krankheiten davon spricht, dass es einen sekundären Krankheitsgewinn gibt. Das heißt, das ist häufig Aufmerksamkeit, Hilfe, um die wir vielleicht auch sonst nicht bitten.
Wie kommt man aus dieser Opferrolle, die ja angelernt ist, wie Sie eben gesagt haben, schon vielleicht über Generationen, wie kommt man da wieder raus? Denn Sie haben ja gesagt, eigentlich wollen wir doch mehr leben.
Der erste Schritt ist, sich das bewusst zu machen. Vielleicht auch mal ein bisschen hellhörig zu werden, wenn wir von anderen Menschen so eine Rückmeldung bekommen, wie du hast ja immer was auszusetzen oder du bist ja immer am Klagen. Dass wir das erstmal hören oder vielleicht auch mal Freunde um ein Feedback bitten. Wie siehst du mich oder was glaubst du, wie ich lebe? Also dass wir erstmal so eine kleine Analyse starten. Und dann kann es mit ganz kleinen Schritten losgehen, dass man neue Erfahrungen macht. Also, dass man wirklich jeden Tag sich eine Kleinigkeit vornimmt, die man anders macht, wo man einfach mal etwas anderes probiert. Also seine Meinung zu sagen oder um etwas zu bitten oder auch einmal etwas auf eine ganz andere Art und Weise zu machen, wo man weiß, da kommt was Besseres raus, ich traue mich nur nicht. Also diese ganzen kleinen guten Erfahrungen ermutigen einen dann auch, wirklich mal die ganze Haltung zu ändern.
Und wenn man raus will aus der Opferrolle, muss man dafür auch etwas aufgeben?
Natürlich, es ist unbequem. Alles, was wir ändern wollen, auch wenn wir nur Sport treiben wollen oder anders essen wollen, ist unbequem, weil wir einfach an unseren Gewohnheiten gerne festhalten. Ich würde sagen, was eine sehr schöne Idee noch wäre, ist, sich ein Vorbild zu suchen. Also, dass man sich jemanden sucht, wo man sagt, das ist vielleicht die Oma oder ein Kollege oder ein bekannter Sportler, wo man sagt, das ist eine Person, die hat ein Auftreten, eine Ausstrahlung, die lebt das Leben so, wie ich das auch gerne möchte. Und dann kann man auch anfangen zu schauen, wie macht der oder diejenige das, wie löst der bestimmte Probleme und das dann so auch wieder Schritt für Schritt so ein bisschen zu imitieren und auf sein eigenes Leben zu übertragen.
Kein Opfer mehr sein und warum es sich lohnt, aus der Opferrolle auszusteigen. Das waren Gedanken von Ilona Bürgel, Psychologin in Dresden. Vielen Dank dafür.
Alles Gute.
HR Info. Himmel und Erde.
Zu den klassischen österlichen Gebäcken gehört bekanntlich das Osterlamm. Die Osterlämmer standen beim Bäcker in den vergangenen Tagen verlockend in Reih und Glied auf dem Tresen. Woher kommt eigentlich diese Tradition und was hat das Lamm mit Ostern zu tun?
Es duftet nach frischem Brot und Kuchen in der Backstube von Heiko Frankenstein in Groß-Almerode. Der Bäckermeister formt gerade ein paar Osterlämmer und erklärt lachend:
Die Tradition kommt aus dem christlichen Glauben und deswegen machen wir schöne Osterlämmer aus Sandkuchenteig.
Das Lamm ist ja schon seit jeher das Symbol für Unschuld, im Christentum aber bekam es noch einmal eine neue Bedeutung. Denn dort wird Jesus selbst als Lamm Gottes bezeichnet, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, so steht's in der Bibel. Indem er sich stellvertretend für die Menschen opferte, erlöste er die Menschen. Mit genau diesem Osterlamm feiern die Christen die Erlösungstat. Und während früher grundsätzlich ein Lamm sein Leben für diesen Brauch lassen musste, sind wir heute längst auf die süße Alternative gekommen. So findet sich heute die Lammform vor allem im gebackenen Osterlamm wieder. Heiko Frankenstein schiebt ein Blech mit Osterlammteigstücken in den Backofen und seine Kollegin Vera Barbian bereitet derweil die nächste Portion Teig für die Osterlammproduktion. Ich bin überrascht, wie schnell und einfach das geht. Klar, dass ich das Rezept erfahren will.
Unsere Osterlämmer bestehen aus guter Butter, Eiern, Mehl, Zucker. Alle anderen Zutaten sind natürlich unser Betriebsgeheimnis.
Die Osterlämmer im Backofen haben inzwischen die richtige Farbe eingenommen und ein Signal zeigt an, die Lämmer sind fertig gebacken. Naja, eigentlich der Teig. Aber irgendwie sehen die nun doch so aus, als könnten sie noch etwas verschönert werden. Ich hätte auch so ein paar Ideen, so mit Zuckerguss und anderen Leckereien, aber der Meister ist davon überhaupt nicht begeistert. Denn, so Heiko Frankenstein:
Das Osterlamm symbolisiert die Einfachheit in der christlichen Kirche und wird somit auch nicht bunt verziert.
Nun ist es aber in der Natur so, dass in jeder Herde mindestens auch ein schwarzes Schaf dabei sein muss. Gilt das in der Backstube eigentlich auch? Also ich denke da natürlich nicht an verbrannte Kuchenstücke, sondern eher an Teig mit Kakao und Schokolade.
Grundsätzlich kann man sie in der eigenen Küche herstellen. Den meisten Haushalten fehlt die dazugehörige Form. Das ist der Vorteil des Bäckers.
Egal wie kreativ auch immer man selbst in der eigenen Küche werden will, die Herstellung von Osterlämmern aus leckerem Kuchenteig ist keine Zauberei. Wichtig ist doch nur, dass es allen schmeckt und die Lämmer auf der Weide sich weiter ihres Lebens erfreuen können.
Das Osterlamm, auch ein Opfersymbol, aber als Gebäck dann doch österlich versüßt. Das war Carsten Gohlke. Und das war HR Info Himmel und Erde an diesem Karfreitag. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen guten, ruhigen Feiertag und dann noch frohe Ostertage.